Unterschied zur MS-Ambulanz ist primär der, dass wir in der Klinik eigentlich so eine Art Konsiliare sind, während wir in der Praxis im Grunde genommen der neurologische Hausarzt unserer Patienten sind. Und was dazu gehört, ist meiner Einschätzung nach, die Patienten, die ja in der Regel mit einer Erstdiagnose aus der Klinik kommen, zunächst mal so aufzuklären, dass sie es auch verstehen.
Das war die Stimme unseres heutigen Gastes, Dr. Christoph Meyer, der als niedergelassener Neurologe uns Einblicke geben wird in die ambulante Versorgung von Multiple Sklerose-Patienten. Und damit begrüße ich Sie zu einer neuen Folge unseres Podcasts Nervennahrung, dem Podcast von Neurologen für Neurologen. Mein Name ist Matthias Meurer, ich bin Chefarzt der Neurologischen Klinik am Klinikum Würzburg-Mitte und zusammen mit meinem Kollegen Sven Meuth, dem Direktor der Neurologischen Universitätsklinik Düsseldorf, moderiere ich diesen Podcast zu spannenden und aktuellen Themen der klinischen Neurologie. Wir haben in Deutschland das Problem der sektorgetrennten Versorgung zwischen ambulanter Versorgung und klinischer Versorgung. Und durch die zunehmende Ambulantisierung auch im stationären Bereich gewinnt natürlich die ambulante Versorgung von Patienten mit chronischen neurologischen Erkrankungen, insbesondere von MS-Patienten, immer größere Bedeutung. Und wir sehen natürlich, dass ohne den engagierten Einsatz unserer ambulanten Kollegen eine umfassende neurologische Versorgung von MS-Patienten nicht möglich wäre. Und deswegen bin ich froh, dass ich mich heute mit Christoph Meyer mal darüber unterhalten kann, wie man professionell eine neurologische Versorgung von MS-Patienten im ambulanten Bereich aufzieht und wo auch die Differenzen zwischen klinischer und ambulanter Versorgung liegen. Ja, lieber Christoph, schön, dass du heute hier bist. Erstmal herzlich willkommen zu unserem Podcast heute.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich schon.
Ja, genau. Wir wollen uns ja heute so ein bisschen mit dem Stellenwert der MS-Behandlung in der Praxis, wahrscheinlich auch generell so mit der Bedeutung neurologisch-ambulanter Versorgung, unterhalten. Und du hast ja die Situation, dass du tatsächlich beide Welten sehr gut kennst. Also auf der einen Seite die Uniklinik mit all ihren Möglichkeiten, auf der anderen Seite jetzt aber auch seit einigen Jahren ja eben die ambulante Versorgung und die MS-Versorgung auch in der Praxis. Vielleicht wäre es ganz interessant, wenn du mal erzählst, was ihr für eine Praxis habt, wie ihr organisiert seid und wie das Ganze bei euch aussieht, also wie ihr Versorgung realisiert.
Ja, wir sind mit unserer Praxis im Frankfurter Innenstadtbereich lokalisiert, haben noch eine Zweigpraxis im Umland in Langselbold, sind mit 5 Ärzten tätig und haben einen neuroimmunologischen Schwerpunkt im Bereich der MS. Den haben wir so, da wir alle sozusagen Uniklinik-Abkömmlinge sind, aus der Klinik mit in die ambulante Versorgung übernommen. Und haben auch noch relativ viel Heimversorgung, die wir auch noch mit ableisten, aber machen vor allem recht viel ambulante neuroimmunologische Versorgung und sehen uns da so ein bisschen in der engen Kooperation mit den umliegenden Kliniken, die uns natürlich dann auch das Patientenkollektiv dafür zur Verfügung stellen, da unserem Interesse nachzugehen. Und das ist natürlich schon ein bisschen anders, als es damals in der Uniklinik war.
Das muss man schon sagen. Wie viele MS-Patienten versorgt ihr bei euch?
Wir sind so bei 650 MS-Patienten.
Also schon eine wahnsinnige Zahl. Und ihr bietet wahrscheinlich das gesamte Spektrum auch an Immuntherapien?
Ja, also wir haben die Plattformtherapie natürlich immer noch in der Verwendung, das Glatiramer-Acetat, Interferonpräparate. Wir haben auch die oralen Therapien natürlich in der Verwendung, aber gehen auch bis hin zu komplexen Infusionstherapien, CD20-Therapien, die älteren, die neueren, haben im Prinzip das komplette Spektrum der MS-Versorgung in der Praxis im Angebot.
Jetzt ist ja natürlich viel Bewegung drin, kommen ständig neue Präparate und es wird immer komplexer. Wie haltet ihr euch da sozusagen auf dem Laufen? Habt ihr da besondere Strategien?
Ja, das ist in der Tat eine Herausforderung. Das hat auch was mit Netzwerken zu tun. Also wir befinden uns da in einem recht engen akademischen Austausch mit den umliegenden universitären Häusern. Wir sind auch immer noch selber publikatorisch tätig. Also natürlich nicht in dem Ausmaß, in dem das zu Klinikzeiten möglich war. Aber hin und wieder hat man eine gute Idee oder kann sich an ein Projekt anschließen. Das heißt, man bleibt da schon sozusagen qua Praxi da an der Sache dran. Aber natürlich besuchen wir auch Kongresse und sind in Expertenworkshops unterwegs, sodass man da nicht immer relativ knapp an der aktuellen Entwicklung dran ist, sowohl was neue Präparate betrifft, als auch was die fortlaufende Beurteilung schon in der Verwendung befindlicher Präparate betrifft. Ja. Ob das jetzt CD20-Therapien sind oder Tablettentherapien, ist dann ganz egal.
Man muss natürlich auch sagen, dass ihr bei der Anzahl wahrscheinlich auch die Erfahrung einfach klinisch auch sammelt und da eine ganze Menge Erfahrung sicherlich habt. Ne? Was denkst du, gehört dazu, dass man so eine gute MS-Versorgung in der ambulanten Struktur aufbaut? Wie muss sowas aussehen?
Ja, das war ziemlich genau die Frage, die ich mir damals beim Übergang aus der Uniklinik in die Niederlassung dann gestellt habe. Was machen wir? Wie machen wir es am besten? Also der Unterschied zur MS-Ambulanz ist primär der, dass wir in der Klinik eigentlich so eine Art Konsiliare sind, während wir in der Praxis im Grunde genommen der neurologische Hausarzt unserer Patienten sind. Und was dazu gehört, ist meiner Einschätzung nach, die Patienten, die ja in der Regel mit einer Erstdiagnose aus der Klinik kommen, zunächst mal so aufzuklären, dass sie es auch verstehen. Das ist ja in der Klinik eigentlich gar nicht machbar, weil die Patienten sind dort in einer Situation, in der sie nicht wirklich aufnahmefähig sind. Dann mit den Patienten eine Therapie zu vereinbaren, ein Therapiekonzept zu etablieren, das sie individuell abbildet. Also ich bin überzeugt davon, dass es eine nicht so gute Idee ist, jemanden mit 3 Fachinformationen und der Aufforderung, sich da jetzt zu entscheiden, nach Hause zu schicken. Man sollte den Patienten schon verstehen, um dann zu wissen, was für ihn etwas Gutes ist. Und natürlich sollte man, das ist ja jetzt heute so der Begriff des Shared Decision Making, dass man mit dem Patienten zusammen ein Therapiekonzept entwickelt. Aber das erfordert natürlich, dass der Patient sich auskennt. Das heißt, da ist viel Arbeit drin, die man leisten muss. Patientenedukation zu betreiben. Wir machen da auch Vorträge innerhalb der Praxis für Patienten und Angehörige. Und auf diesem Wege kommt man zumindest erstmal in eine gute Versorgung der Patienten. Und dann ist es aber auch wichtig, dass man ja kein Einzelkämpfer ist. Mhm. Also wir arbeiten ja sozusagen im Netzwerk anderer Fachdisziplinen und da gehört ja alles dazu. Vom Radiologen natürlich klarerweise für die Verlaufsbildgebungen bis hin zum Internisten, zum Urologen, Gynäkologen, auch durchaus mal spezifischere Fächer, Hämostasiologie, Hämato-Onkologie und so weiter. Das ist sicher ganz wichtig und da geht ja auch die Entwicklung hin. Auch jetzt im Rahmen der ambulanten Spezialversorgung beispielsweise ist das ja sozusagen das Ziel.
Ich sag mal, bevor wir über das Netzwerk sprechen, mich würde noch mal interessieren, du hast ja gesagt, das ist so eine sehr vulnerable Phase des Patienten, auch diese Diagnosestellung, Aufklärung. Wie macht ihr das praktisch? Wie häufig seht ihr die Patienten? Bestellst du die häufiger ein? Oder, also man sagt ja, mit der Tür ins Haus fallen soll man nicht sofort, was ja häufig natürlich in Kliniken passiert. Ja. Wie macht ihr das strategisch?
Also da gibt es ja Wirtschaftlichkeitserwägungen in der Niederlassung und die werden dann suspendiert. Also um Wirtschaftlichkeit geht es dann gar nicht mehr. Da geht es dann darum, dass der Patient sich wohlfühlt und das Entscheidende ist, dass der Patient dem Arzt vertraut. Und wenn die Situation zustande kommt, dass die Patientin, der Patient vor mir sitzt und sagt, ja, ich habe jetzt verstanden, was Sie meinen und ich glaube, das ist das Richtige für mich, dann hat es geklappt. Und das heißt, so ein Patient, so eine Patientin kommt dann teilweise einmal die Woche rein zum Beratungsgespräch. Und ich glaube schon, dass wir das Ganze anleiten müssen. Also ich muss schon sagen, was ich für das Richtige für den betreffenden Patienten halte. Und dann ist es halt eine Frage der Zeit, bis der Patient versteht, um was es geht, die Aspekte wirklich auch verinnerlicht hat, Risiko-Nutzen-Abwägung, Convenience, Schwangerschaft etc. pp. Und sich dann darauf einlassen kann oder eben nicht. Und dann muss es halt ein anderes Präparat sein.
Klappt das denn mit dem Shared Decision Making? Also man hat ja häufig auch so doch die erstaunten Blicke des Patienten, dass er sagt, ja, sagen Sie doch, was ich machen soll. Also wie empfindest du das in der Praxis mit vielen Patienten?
Also sagen Sie mir, was ich machen soll, hört man öfters und dann ist das ein guter Anhakpunkt, um den Patienten dann sozusagen an der Nase durchs Thema zu ziehen. Mhm. Also das ist schon so, aber dann sage ich dem Patienten, dass es am Ende auch darum geht, dass er das auch mittragen muss und dafür muss er es verstanden haben. Also ich würde sagen, das hat sehr viel mit Empathie zu tun und sehr viel damit zu tun, ob man den Patienten tatsächlich verstanden hat und ob man den auch wirklich abholen kann. Ist so ein bisschen abgedroschene Formulierung, aber man muss ihn wirklich da abholen, wo er steht. Und wenn man das nicht schafft, dann kriegt man auch kein tragfähiges Behandlungsverhältnis
hin. Und da ist natürlich der singuläre Ansprechpartner wahrscheinlich ein ganz wesentlicher Faktor, ne? Dass man einen hat, dem man vertraut, wo man eben seinen Anker da auswerfen kann. Ne?
Absolut. Also das ist ja auch das Problem bei den akademischen MS-Ambulanzen, die als Rotationsambulanzen gefahren werden. Das klappt dann natürlich mit einer individuellen Ansprache recht schlecht, weil der Patient jedes Mal einen neuen Kollegen sieht. Der mag sich auch auskennen, das ist jetzt überhaupt nicht in Frage zu stellen, aber für den Patienten ist das natürlich dann keine Vertrauensbasis. Und das ist in der Praxis anders und da klappt das dann.
Du hattest die Netzwerke angesprochen. Das ist ja sicherlich so das Wesentliche, dass man tatsächlich so eine komplette MS-Care-Unit eigentlich hat. So ist es ja manchmal auch beschrieben. Wie hast du das angestellt, dass du eben dieses Umfeld dir auch da geschaffen hast für die Versorgung?
Ja, das ist ein schwieriger, aufwendiger und schmerzlicher Prozess mitunter gewesen. Also zunächst mal haben wir natürlich rausfinden müssen, was wir eigentlich brauchen. Und da ist natürlich an erster Stelle die Radiologie ein wichtiges Fach gewesen. Und mit im Laufe der Zeit weiß man dann, welche Expertise man für welche Fragestellung nutzen kann. Also gibt es jetzt spezielle Fragestellungen, wie jetzt quasi wissenschaftlich schon paramagnetisch Randläsionen zu detektieren, slowly expanding lesions bei speziellen Fragestellungen, oder es geht um central vein sign, dass man bei bestimmten Fragestellungen vielleicht wissen möchte, dann weiß ich, wo ich den Patienten hinschicken kann. Mhm. Geht es um eine standardisierte Verlaufskontrolle, dann weiß ich das auch. Und das sind aber Erfahrungswerte, die sich im Laufe der Zeit dann mit den jeweiligen Kollegen ergeben. Sicher kennen wir natürlich auch noch viele Kollegen aus dem klinischen Umfeld. Also einige von den jetzt niedergelassenen Kollegen in verschiedenen Fachbereichen kennen wir aus der Klinik. Stichpunkt zum Beispiel Infektiologie. Wir finden momentan ganz viele okkulte Tuberkulose-Tests positiv, die wir ja bei verschiedenen Therapien vorher abnehmen. Da weiß ich, wo ich die Patienten hinschicken kann. Das wäre dann natürlich nicht besonders zielführend, wenn man dann eine infektiologische Überweisung ausstellt und sagt, suchen Sie sich mal einen Infektiologen, der Sie da jetzt beraten kann. Also das sind auch teilweise sehr eilige Fragestellungen. Und das ergab sich teilweise dann aus den klinischen kollegialen Austauschen, die es ja vorher schon gab. Oder man spricht konkret Kollegen an, von denen man Gutes gehört hat, aus dem dermatologischen Bereich meinetwegen, und fragt, ob hier eine Bereitschaft besteht, eben auch mal jemanden zwischendurch reinzuschieben. Mhm. Und solche Netzwerke halten dann aber auch in der Regel gut und sie führen zu einer sehr großen Patientenzufriedenheit, weil der Patient kann sich fallen lassen in dieses Netz. Das ist ja wirklich dann ein Netz, das einen auch auffängt als Patient.
Und man lernt ja gegenseitig auch voneinander. Aber vielleicht nochmal zu den Radiologen. Es ist ja leider auch nicht so, dass man natürlich immer die Wahl hat bei den Radiologen. Macht ihr irgendwie Aufklärungsarbeit auch bei den Kollegen, dass ihr in die Praxen geht und sagt, guck mal, MS hat diese und diese letztlich Leitlinien auch für die Bildgebung. Macht das doch bitte, vielleicht nicht um Gefäße imagen, wenn es um Entzündungen geht oder so. Das ist ja immer auch natürlich der wirtschaftliche Aspekt bei denen. Wie geht ihr damit um, dass manchmal natürlich die externe Qualität nicht so dem entspricht, was man sich wünscht? Also wenn es jetzt nicht gerade der Kollege ist, den man kennt aus der Uni.
Also das ist, um mal neurologisch zu formulieren, ein neuralgisches Thema schon seit Jahren gewesen. Es gab immer mal Versuche, die MR-Darstellung der MS-Patienten zu standardisieren. Und da haben verschiedene Chefs auch der Frankfurter Kliniken auch Versuche gestartet, das in gewissem Ausmaß umzusetzen. Das ist aber natürlich schwierig, weil andererseits der Neuroradiologe sich natürlich auch nicht gerne sagen lassen möchte, was er jetzt zu tun hat. Ja. Aber man muss schon sagen, dass es schon Praxen gibt im Frankfurter Umfeld, die im Grunde genommen die gängigen Standards implementiert haben. Also gerade die großen radiologischen Häuser, die machen das schon so, wie man das auch braucht. Mhm. Und wichtig ist ja nicht nur, welche Schichten werden gefahren, wichtig ist ja auch, wie werden die beurteilt, also wie schaut der Befund nachher aus, weil wir nicht immer im Praxiskontext die Möglichkeit haben, die Bilder auch wirklich direkt selbst zu vergleichen. Das ist ja nun auch vorzüglichste Aufgabe des Radiologen, das zu tun. Und wenn ich da dann einen Befund finde, in dem steht MS-typischer Befund, dann kann ich damit natürlich wenig anfangen. Mhm. Sondern schöner wäre es natürlich, wenn ich dann sehen würde, es sind so und so viele Läsionen, die verteilen sich so und so. Das wäre dann eine Bildgebung, die man gut befundet auch verwenden kann. Aber in der Regel ist das so, dass die Häuser, die wir da so im Frankfurter Kontext kennen, dass die das dann auch so machen.
Man sagt ja immer so, auch ein weiterer neuralgischer Punkt in der Versorgung ist die Zusammenarbeit mit nichtärztlichem Personal. Da kann man natürlich als erstes mal die MS-Nurse nennen, die habt ihr wahrscheinlich, aber auch natürlich das Netzwerk mit Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, eventuell auch mit Reha. Kannst du dazu noch was sagen aus deiner Erfahrung, aus deiner Sicht?
Ja, das stimmt. Die MS-Nurse bilden wir tatsächlich gerade aus. Wir haben das etwas verschleppt, glaube ich, weil wir sehr viel selbst gemacht haben. Ich glaube auch, dass es gut ist, viel selbst zu machen, aber es ist auf der anderen Seite auch gut, ein nichtärztliches Ohr zu haben, dem man was erzählen kann, weil sich immer wieder herausstellt, dass Patienten der MS-Nurse, wenn das eine gute ist, viele Dinge mitteilen, die dem Arzt nicht mitgeteilt werden. Das heißt, das ist, glaube ich, schon gut, das zu machen. Was die Physiotherapien, Ergotherapien und so weiter betrifft, da haben wir leider die Wahl nicht mehr. Also wir finden kaum noch Physiotherapeuten im Frankfurter Raum, kaum noch Ergotherapeuten. Also ein einmal untergebrachter Patient sollte da sehr vorsichtig sein, sozusagen den Behandler wechseln zu wollen, weil wir da eine massive Versorgungsproblematik haben. Nicht nur im MS-Bereich, sondern im kompletten neurologischen Bereich gibt es Schwierigkeiten, Physiotherapeuten zu finden, auch zum Beispiel in der Heimversorgung. Mhm. Das ist auch sehr, sehr schwierig heutzutage.
Also klingt ja nicht so, als wäre das Umfeld besonders einfach. Ein weiterer Punkt, der immer wieder genannt wird, so auch in der ambulanten Versorgung, sind ja diese Spezialsituationen. Ich sag mal Schwangerschaft, Impfung. Und da würde ich natürlich auch gerne mal deine Meinung hören dazu, weil viele Kollegen strecken ja da häufig dann auch die weiße Fahne hoch und sagen, nee, impfen, das machen wir nicht. Wie siehst du das? Ist es nicht eigentlich die Verpflichtung auch des Neurologen, der Immuntherapien verschreibt, sich auch um die Impfungen für diese Therapien zu kümmern?
Also da sprichst du eine Herzensangelegenheit von mir an. Tatsächlich ist es so, dass die Neurologie sich eigentlich, wenn man sich DMS-Versorgung anschaut, bis vor gar nicht so vielen Jahren noch mit Chemotherapien beschäftigt hat. Also wir haben Mitoxantron gegeben, Cyclophosphamid etc. Also potenziell schwer schädigende Präparate. Heute haben wir ein Armamentarium von 24, 25, bald 30 Präparaten. Und bei vielen sollte man einen adäquaten Impfschutz haben. Und da empfinde ich es eigentlich als durchaus plausibel, dass das dann auch neurologisch gemacht wird, weil wir ja wissen, gegen was geimpft werden sollte. Und es gibt da oft ellenlange Diskussionen mit hausärztlichen Versorgern, die was damit zu tun haben, dass wir ja auch Indikationsimpfung brauchen. Also wenn wir zum Beispiel eine CD20-Therapie geben, dann ist es halt mit dem üblichen Impfschema nicht getan. Dann werden auch noch Indikationsimpfungen erforderlich sein. Und das ist dann mit so viel Interaktion mit dem hausärztlichen Behandler verbunden, der das natürlich macht aber und auch standardmäßig macht. Aber man muss dann sehr viel sprechen. Und damit ich weiß, in welchem Zeitraum meine Impfungen drin sind und wann ich anfangen kann, mache ich es am liebsten selbst. Also am praktischsten ist es eigentlich, wenn wir selbst impfen. Wir entlasten die Hausärzte damit. Wir selber sehen sozusagen am Horizont, wann die Therapie beginnen kann. Wir wissen auch, welche Impfstoffe gegeben worden sind. Ich muss nicht jeden Impfstoff nachgucken, sondern ich habe da meine Standards. Und im Corona-Kontext haben wir über 1500 Corona-Impfungen an unsere MS-Patienten verimpft seinerzeit. Also ich halte das schon für eine insgesamt ärztliche Tätigkeit. Und gerade wenn wir immunologisch behandeln, sollte das eigentlich auch dazugehören, zu impfen.
Ein anderes Thema ist ja so immer dieser große Komplex Schwangerschaft. Die ASV fordert ja die Zusammenarbeit mit dem Gynäkologen, wo wir auch teilweise gesagt haben, naja, der fühlt sich da ja auch häufig überfordert, wenn eine MS-Patientin kommt. Wie macht ihr das bei euch mit den jungen Frauen?
Also zunächst mal begrüßen wir eine Patientin, die sagt, sie ist jetzt schwanger geworden. Natürlich mit einem Handschlag und einem breiten Grinsen, weil das ist ja das, worum es uns geht. Also wir möchten ja gerne haben, dass unsere Patienten ein quasi normales Leben führen, was den Job betrifft, was die Familienplanung betrifft etc. Aber natürlich hat das Eintreten einer Schwangerschaft, je nach anliegender Therapie, auch bestimmte Fragen zur Folge. Kann die Therapie weiter fortgeführt werden? Muss sie pausiert werden? Was gibt es für Risiken bei der Schwangerschaft, bei der Entbindung etc.? Vielleicht ist es auch eine Schwangerschaft, die geplant war. Vielleicht ist es eine Schwangerschaft, die mit einer IVF-Verein so ermöglicht wurde. Und dann ergeben sich da teilweise relativ komplexe Fragestellungen, in die wir uns weitgehend mittlerweile auch eingearbeitet haben, weil das doch recht häufig ist bei so einem großen Kollektiv. Aber auch da ist es wieder eine Netzwerkfrage. Also auf der einen Seite haben wir natürlich auch Gynäkologen im Netzwerk und auf der anderen Seite gibt es ja auch Kollegen, die sich damit federführend auseinandersetzen, wie zum Beispiel die Kollegin Hellwig, die ja das größte MS-Schwangerschaftsregister führt. Und da gibt es dann direkt die Kontaktaufnahme und das sind dann alles Patienten, die direkt in die Kohorte von Frau Hellwig dann überführt werden und dort dann auch sozusagen ausgewertet werden, könnte man sagen. Das heißt, auch da fällt die Patientin dann in ein Netz, in dem sie sich dann auch aufgehoben fühlen kann.
Also man muss sagen, so das Fazit ist ja schon, dass es eine sehr, sehr komplexe Struktur eigentlich benötigt, die aber durchaus, muss man sagen, im ambulanten Setting gar nicht so schlecht zu realisieren ist. Und noch den Vorteil hat, dass es natürlich irgendwie immer den einen Ansprechpartner, den Steuermann gibt, der den Patienten dann eigentlich ganz gut durch das System bringt. Jetzt wäre noch so die Frage, gibt das, ich meine, wenn man so viele Patienten hat, auch noch die Möglichkeit, wissenschaftlich mit Studien als Praxis tätig zu sein? Macht ihr da irgendwas?
Also wir versuchen das schon. Wir sind ja, wie gesagt, Uniklinikpflanzen und haben schon ein Gefühl dafür, dass hier oder da möglicherweise ein interessanter Datensatz drin stecken kann. Wir publizieren gelegentlich immer noch. Wir haben jetzt gerade auch wieder ein, zwei Sachen, die wir interessant finden. Es ist natürlich ein Zeitfaktor. Das heißt, ich kann mich jetzt nicht mehr hinsetzen und was schreiben oder nicht mehr so leicht, wie das vielleicht früher mal ging. Aber wir sind zum Beispiel in Kooperationen unterwegs gewesen mit Forschungsgruppen Da haben wir dann teilweise rekrutiert oder haben auch beigetragen zu den wissenschaftlichen Konzepten, die dahinter standen. Das ist, glaube ich, allein schon deswegen wichtig, damit man den Spaß an der Wissenschaft nicht verliert, damit man auch noch weitere Horizonte vor sich hat und auch einfach, um am Ball zu bleiben wissenschaftlich.
Ich frage dich mal einfach zur Zukunft, weil eigentlich muss man ja sagen, das ist ja so ein bisschen fast schizophren, dass wir uns über diese Trennung unterhalten, ja, weil es ist ja eigentlich was ganz Organisches, ne? Dass man irgendwo auch Patienten ambulant betreut. Ich meine, wir haben in Deutschland halt dieses Problem mit der sektorübergreifenden Versorgung ja noch nicht gelöst. Was würdest du dir wünschen für die Zukunft? Also eigentlich ist es ja kein unbedingt tragfähiges System für die Zukunft, auf der einen Seite die Kliniken zu haben, die ja immer weniger eigentlich sich auch um ambulant führende Fälle kümmern können, auf der anderen Seite aber auch engagierte, ambulant tätige Kollegen, die mit einem guten wissenschaftlichen Hintergrund kommen und eigentlich auch sich bemühen, Netzwerke aufzubauen, die wichtig sind. Was würdest du dir wünschen von der Zukunft, wenn man es gestalten könnte?
Naja, ich glaube schon, dass die Expertise der Klinik in der sozusagen punktuell in der wissenschaftlichen Fortentwicklung liegt, auch in der Diagnosestellung liegt, aber weniger in der dauerhaften Führung der Patienten. Das ist im Grunde genommen der neurologische Hausarzt, der da zuständig ist. Das sind dann schon wir. Das Konzept, dass man für Spezialfragestellungen der Klinik wieder zuweisen kann, ist natürlich sinnvoll. Was ich mir wünsche, ist, dass der Übergang einer relativ großen Kohorte an Patienten in die ambulante Versorgung und eine qualitativ hochwertige ambulante Versorgung, und da sage ich im Grunde das Gleiche, was alle niedergelassenen Kollegen sagen, auch getragen ist von der entsprechenden finanziellen Untermauerung. Mhm. Also nach wie vor ist es ja so, dass wir als Ärzte relativ viel gratis arbeiten. Ja, das ist ja im Prinzip nichts anderes als ein Fallpauschalensystem, das wir auch in der Niederlassung haben. Und das deckt natürlich den Aufwand, den man mit solchen Patienten hat, nicht ab. Das heißt, so sonderbar sich das anhört, ein großer Teil von dem, was wir im neuroimmunologischen Bereich in der ambulanten Versorgung machen, ist etwas, was unserem Interesse und unserem Wunsch zuzuschreiben ist, das auch zu tun. Das ist aber wirtschaftlich eigentlich nicht tragbar. Das heißt, das machen wir, weil es uns Freude macht und weil wir da ein Interesse haben, weil uns an den Patienten liegt. Schön wäre es, wenn sich das auch in den Honoraren niederschlagen würde.
Ja, das ist immer das große Problem. Letztlich geht es dann doch auch um die wirtschaftlichen Aspekte. Und das kann man sich gut vorstellen, so wie du es geschildert hast, was eigentlich für einen Aufwand, für eine gute Versorgung notwendig ist. Wie viel Eigenengagement, das man sich natürlich wünschen würde, das würde auch irgendwo honoriert werden. Christoph, ich danke dir ganz herzlich für die Einblicke in diese, ja, Welt der ambulanten Versorgung von MS-Patienten, die ja wirklich hochprofessionell bei euch gelöst ist. Vielen Dank, dass du hier warst und ja, gute Zeit.
Sehr gern, hat mich sehr gefreut. Vielen Dank.
Und damit wären wir wieder am Ende unseres Podcasts Nervennahrung, dem Infopodcast von Neurologen für Neurologen. Wenn Ihnen euch die Folge gefallen hat, dann empfehlt uns bitte weiter. Diese und weitere Folgen rund um das Thema der Neurologie findet ihr auf den gängigen Podcast-Portalen. Mein Name ist Matthias Meurer und ich wünsche euch eine gute Woche. Bis dahin.